Ich höre gerne Hörspiele. Doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesen Podcast reinzuhören. Denn hier bespreche ich Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsche.
Boah, es war schon richtig kalt heute Morgen und als ich dann raus bin mit meiner Frau, wir zusammen frühstücken gegangen sind, da habe ich dann schon meinen Wintermantel übergeworfen, einfach weil es schon echt so kalt war. Im Laufe des Tages wurde es dann ein bisschen wärmer, aber trotzdem, es war nicht angenehm an diesem Samstagmorgen. Und wenn es nicht so angenehm ist, draußen zu sein, dann ist es viel angenehmer, drinnen zu sein und ein paar schöne Hörspiele zu hören. Und ich habe für euch drei Hörspiele gehört, und zwar einmal das Wittgenstein-Programm, dann Der Schatten des Meisters und Der Teepalast. Und die möchte ich euch heute kurz vorstellen.
Das Wittgenstein-Programm.
Ja, das Wittgenstein-Programm ist nach einem Roman von Philipp Kerr entstanden. Der Roman, wann der veröffentlicht wurde, weiß ich nicht, aber das Hörspiel wurde 1998 veröffentlicht und ist jetzt wieder in der ARD-Audiothek verfügbar in zwei Teilen. Leonard Koppelmann hatte die Regie, also da weiß man auch, dass es handwerklich gut gemacht ist. Und der Roman, das ist so ein Near-Future-Krimi, würde ich sagen, der spielt eben im Jahr 2013. Also damals war es die Zukunft, also 1998 war das Jahr 2013 die Zukunft. Und da gibt es das sogenannte Lambroso-Programm in England, was ein Codename dafür ist, dass sogenannte VMK-Negative herausgefunden werden. Also VMK-Negativ sind Männer, denen so ein bestimmtes Hirnareal fehlt oder irgendein Molekül da falsch geschaltet ist oder sowas. Und wenn sozusagen die Menschen VMK-Negativ sind, also es betrifft, glaube ich, wirklich nur Männer oder zum Großteil nur Männer, dann wären die potenziell Gewalttäter. Und um die eben herauszufinden, hat eben die englische Regierung dann so dieses Lambroso-Programm ins Leben gerufen, was eben so einen Hirnscan für alle Menschen anbietet. Und wenn man eben dabei feststellt, okay, derjenige ist VMK-negativ, dann wird ihm halt angeraten, du kommst zu irgendwelchen Therapien und so, damit du eben kein Gewalttäter wirst. Sozusagen so Pre-Crime kann man das nennen. Die Krux an der Sache ist, dass da jemand auf diese Datenbank zugreift, jemand, der selbst VMK-negativ ist und ganz erschrocken darüber ist, dass das ist. Und der schafft es, auf diese Datenbank von diesen potenziellen Gewalttätern zuzugreifen und entschließt sich dann, diese potenzielle Gefahr von der Bildfläche, von der Erdoberfläche zu tilgen, kauft sich eine Gasdruckpistole und mit der erschießt er dann diese Menschen, die eben VMK-negativ sind. Also er ist sozusagen Serientäter, der aber ja irgendwie so eine Art guten Grund hat. So vielleicht so ein bisschen wie Dexter, ne? Der ja auch Mörder tötet. Und so, er tötet eben potenzielle Mörder. Und die Jake, das ist so eine Kommissarin, die so ein bisschen, sagen wir mal, im Jahr 1998 galt die noch so als, wie sagt man hier, männerfeindlich, weil sie eben so ein bisschen härter ist und so. Heute würde man, glaube ich, diesen Begriff dann nicht mehr benutzen. Aber ja, sie ist eben eine harte, taffe Frau und die versucht eben diesen Wittgenstein zu fangen. Gesprochen wird sie von Hansi Jochmann und Hansi Jochmann, ja klar, das ist die deutsche Synchronstimme von Jodie Foster. Das heißt, wenn man dieses Hörspiel hört, hat man die ganze Zeit Jodie Foster vor Augen, wie die da eben herum ermittelt. Es ist ein gut gemachtes Hörspiel, spannend, wie gesagt, von Leonard Koppelmann, der kann ja wirklich solche filmischen Sachen sehr gut umsetzen. Also filmisch meine ich in dem Maße, dass er, wenn er einen Roman macht, dann macht er ja fast immer wie so einen Film da draus als Hörspiel und hier ist es genauso. Das heißt, Jake erzählt dann immer so ein bisschen, was jetzt passiert ist und dann gibt es noch da, wo noch jemand was erzählt und dann agieren da die Figuren auch akustisch sehr schön gemacht. Also das kann man wirklich sehr gut anhören. Was die große Krux an dem Ding ist, sind eher inhaltlicher Natur und zwar zwei Sachen. Die erste Sache ist eben dieses typische, ich will es mal sagen, Kapitalismusphänomen. Und zwar der Kapitalismus oder die Marktwirtschaft wird ja von der Gesellschaft so als das die heilige Kuh betrachtet, die man auf keinen Fall schlachten darf, weil ja der Markt regelt alles, der Markt macht alles gut und super. Und deswegen kann ja der Markt auch nicht daran schuld sein, wenn Menschen zu Gewalttätern werden, ne? Also wenn sie sozial ausgegrenzt werden, wenn sie keine finanziellen Mittel haben, wenn sie nicht teilhaben können, wenn sie, was weiß ich, vielleicht auch noch so kulturell ausgegliedert werden und was auch immer. Das alles darf natürlich niemals der Grund sein, warum Menschen Menschen gewalttätig werden oder zu Mördern, Dieben oder was auch immer. Nein, es muss ein Grund in ihrer DNA liegen oder in ihrer Hirntätigkeit und diesen, ja, wie sagt man dazu, diese These, dieses Diktum, das nimmt dieses Hörspiel auf oder der Roman natürlich eher und baut daraus eben die Geschichte und das finde ich sehr problematisch. Also, dass man sozusagen diese ganzen Kriminalitätssachen sozusagen dann wieder auf ja jeden persönlich abwälzt und sagt, naja, die sind ja selber dran schuld oder ihre Genetik ist dran schuld und die Gesellschaft kann ja nichts dafür. Also das ist, finde ich, ganz furchtbar. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder interessant, dieses Gedankenexperiment, weil ja eben auch gesagt wird, ja, diese VMK-negativen Männer, also die potenziell Gewalttäter werden, die werden ja auch therapiert. Das heißt, da versucht ja dann schon die Gesellschaft etwas dagegen zu unternehmen. Also es ist jetzt nicht ganz so einseitig, wie ich es eben dargestellt habe, aber trotzdem, für mich bleibt eben immer dieses Geschmäckle dabei, ja, da wird eben versucht oder wird eben gezeigt, ja, wie gesagt, diese heilige Kuh des Kapitalismus darf auf keinen Fall geschlachtet werden. Die kann nicht daran schuld sein, dass es Menschen so schlecht geht, dass sie eben kriminell werden. Was aber, das ist ja eher so was philosophisch-politisches, was ich jetzt als Einwand gebracht habe. Okay, was ich aber so richtig blöd finde, ist, diese VMK-Negativen, ja, also wenn die, also geht so ein Mann hin, wird getestet und wenn er VMK-negativ ist, bekommt dieser Mensch aus Datenschutzgründen einen Decknamen. Und der Computer, der nimmt halt zufällig Decknamen und zwar nimmt er meistens, also nimmt er so aus so einer Philosophendatenbank oder berühmte Männer, die eben irgendwie, ja, philosophisch geistig tätig waren und ordnet die per Zufallsprinzip diesen realen Personen zu, sodass nur der Deckname in dieser Programmdatenbank ist, aus Datenschutzgründen. Ja, und der Mörder, der eben die Leute da umbringt, dieser Serientäter, dem wird der Name Wittgenstein zugeordnet. Soweit, so schön. Aber im Laufe des Krimis erscheint es immer mehr, als ob dieser Typ sich selbst den Namen Wittgenstein gegeben hätte und sozusagen dann im Sinne Wittgensteins die Leute umbringt, so nach dem Motto, ich töte, weil es keinen logischen Grund gibt, nicht zu töten. Und es geht dann nachher so weit, dass er den Mörder, also diesen Wittgenstein, dadurch erwischen, dass er im selben Krankenhaus arbeitet, wie damals Wittgenstein gearbeitet hat. Und das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, weil, wie gesagt, der Computer hat ihm ja den Namen zugeordnet und nicht er selbst. Und er ist jetzt auch, und jetzt könnte man sagen, naja, vielleicht ist er dann erst später in dieses Krankenhaus gegangen, als er gemerkt hat, er hat den Decknamen Wittgenstein und hat sich dann gedacht, er ist eigentlich ein cooler Name, dann könnte ich ja auch im Wittgensteinschen Sinne töten und hat sich dessen Identität vom Wittgenstein so angenommen und hat dann eben auch eine Arbeitsstelle in dem Krankenhaus angefangen. Nein, das stimmt nicht. Er musste schon in diesem Krankenhaus gearbeitet haben, um überhaupt an diese Datei von dem VMK-Negativen zu kommen, musste er schon in diesem Krankenhaus gearbeitet haben, sonst wäre er da nie angekommen an diese Datei. Das heißt, da wird in diesem Kriminalfall wird sozusagen aus der Wirkung eine Ursache gemacht und dadurch wird der Fall gelöst und das ist total bescheuert. Also nee, da gehe ich dann nicht mit. Und das ist wirklich so der größte Kritikpunkt, den ich an dem Hörspiel habe. Ansonsten ist es unterhaltend, gut gemacht, kann man gut weghören.
Der Schatten des Meisters.
Das ist ebenfalls ein zweiteiliges Hörspiel, basiert auf dem Roman Der rote Domino von Mark Buhl und die Regie hat hier Beatrix Akkos gehabt. Das Hörspiel wurde schon 2009 von Deutschlandradio produziert und ist ja ein Krimi, ein Thriller, in dem es um eine Frau geht, die heißt Bettina und die, ja, die ist plötzlich unauffindbar. Das heißt, ihre Eltern wissen nicht, was mit der passiert ist, aber die Polizei will sich nicht drum kümmern, weil, ja, ist halt eine junge Frau, die verschwunden ist und sich nicht mehr bei ihren Eltern meldet. Da macht die Polizei nichts, weil die sagt, ja, die kann ja machen, was sie will. Wenn sie sich nicht bei ihnen meldet, ja, pupsa, tralala. Nein, die Eltern haben natürlich Sorge, dass ihrer Tochter was passiert ist und engagieren deshalb aber keinen Privatdetektiv, was man nahelegen würde, sondern einen Literaturspezialisten, und zwar Udo Stahl, weil der sich eben mit Literatur auskennt und die Eltern vermuten, dass das Verschwinden von Bettina etwas damit zu tun hat, und zwar mit ihrem Doktorarbeitsthema, in dem es um die Beziehung von Goethe und Lenz geht. Und das ist ein interessanter Ansatz, weil in dem Hörspiel haben wir dann nachher im Endeffekt drei Ebenen. Wir haben einmal die Ebene der Ermittler, also Udo Stahl und seine Kollegen, die eben versuchen, Bettina zu finden. Wir haben die Ebene von Bettina, wo wir eben hören, wie sie da eben in so einer Kammer sitzt und Schreibmaschine schreibt und wie immer ihr Wachmann reinkommt. Das hat ein bisschen fast was Kafkaeskes, weil am Anfang weiß man gar nicht, was mit ihr ist und was das für eine Situation ist. Aber es wird dann erklärt. Und dann haben wir eine dritte Ebene, und zwar Bettina schreibt dann eben nicht ihre Doktorarbeit in ihrer Zelle da, in der sie gefangen ist, sondern tippt auf der Schreibmaschine die Geschichte zwischen Lenz und Goethe. Und diese Geschichte ist so, dass man dann nach Goethe wirklich richtig hassen kann. Also das war ein Arschloch per excellence, und ich denke mal, das wird schon von den Mark Buhl richtig gut recherchiert worden sein. Und ich denke, auch Goethe war ja zu seiner Zeit wirklich ein richtig hohes Tier und eine wichtige Person. Und die konnte man nicht werden, kann man wahrscheinlich auch heute nicht werden, um ohne einen gewissen Arschlochanteil zu haben und Konkurrenten bzw. potenzielle Konkurrenten wegzubeißen und wegzutreten. Das behaupte ich jetzt einfach mal so, kann man auch anderer Meinung sein. Auf jeden Fall macht diese Geschichte, die Bettina da aufschreibt, das sehr plastisch deutlich, was für ein Arsch Goethe war. Und man hasst ihn danach richtig dolle. Und das macht irgendwie Spaß, dass man den großen Deutschen mal so richtig eins in die Fresse haut. Ja, das ist irgendwie sehr befriedigend. Sorry Goethe im Nachhinein für diese Aussage, aber irgendwie tat es doch gut, das zu hören. Ihr merkt schon, ich bin begeistert von dem Hörspiel, also rein vom Inhalt her, ist auch schön gesprochen, schön inszeniert. Vor allen Dingen, weil es gerade am Anfang ist es noch so ein bisschen unklar, was ist da mit dieser Bettina, warum tippt die im Jahr 2009 die auch da auf einer Schreibmaschine und nicht auf dem Computer, aber das wird dann eben alles im Nachhinein so erklärt und dieser mysteriöse Wachmann und so, das ergibt dann nachher plötzlich alles Sinn. Also ist eine gut gemachte Krimi-Geschichte. Das Einzige, was ich hier so ein bisschen blöd finde, ist wieder keine Sache, die das Hörspiel schlecht macht, sondern die Vorlage schlecht macht. Es ist wieder dieses typische, es kennt ihr das sicher auch, es gibt ja so Filme, Bücher oder sowas, wo zum Beispiel, was weiß ich, jemand eine Zeitreisemaschine erfindet und dann Hitler töten will. Ja, und dann fliegt er zurück in die Vergangenheit und versucht eben Hitler zu töten, und das klappt dann aber nicht, weil Hitler muss ja, weil die Geschichte es sagt, eben erst 1945 zu Tode kommen und nicht schon 1943 oder so. Und das ist ja dann immer so, sagen wir mal, das Ende von solchen Geschichten, dass dann so am Ende immer irgendwie Beweise für alternative Theorien, die irgendwas erklären oder alternative was auch immer, verschwinden so magischerweise, und dass dann am Ende sozusagen alles wieder in unser Weltbild passt, so wie wir es eben kennen. Und das wird eben hier auch gemacht. Also das heißt, am Ende verschwinden die Beweise dafür, dass Lenz und Goethe dieses Verhältnis da hatten, und die Literaturgeschichte, so wie wir sie kennen, wird sozusagen nicht gestört. Und das finde ich irgendwie immer schade. Das finde ich so ein bisschen, ja, unmutig. Darum mag ich so Inglourious Basterds so gerne von Quentin Tarantino, weil da ist ja eine von diesen Geschichten, die da erzählt wird, die der Jüdin, deren Eltern von der Gestapo umgebracht werden, oder ist es die SS? Ich weiß es gerade nicht. Jedenfalls, die da erschossen werden, ganz furchtbar, und die sich eben an Hitler rächen will oder an den Nazis generell, und die ja dann so ein Kino aufmacht, das Hitler besucht und dann das Kino anzündet, das Hitler da drinnen verbrennt. Ja, in jedem anderen Film, in jedem anderen Buch wäre es so gewesen, dass es eben nicht klappt, damit Hitler eben dann wirklich erst 1945 zu Tode kommt, aber Quentin Tarantino sagt sich, scheiß drauf auf die Realität. Nee, ich mache das so, dass sie es schafft, Hitler zu verbrennen, beziehungsweise zu erschießen. Also die Bastards erschießen ihn ja erst und dann wird das Kino verbrannt. Und das finde ich irgendwie geil, ne? Wenn man sich das traut zu sagen, nee, wir machen das jetzt einfach. Wir zeigen jetzt, dass es klare Beweise gibt, dass Goethe ein riesen Arschloch war und dass die ganze Literaturgeschichte einfach scheiße ist. Und so lassen wir den Roman auch enden. So diesen Mut, den vermisse ich so ein bisschen bei dieser Geschichte. Aber ansonsten, klasse Hörspiel, kann man schön anhören.
Der Teepalast.
Das ist ein siebenteiliges Hörspiel. Jeder Teil ist so eine knappe halbe Stunde lang. Vom Radio Bremen. Eine ganz aktuelle Produktion aus diesem Jahr. Regie Wolfgang Sesko nach einem Roman von Elisabeth Herrmann. Und es geht um eine junge Frau, die ja ein Tee-Imperium aufbaut im Ende des 19. Jahrhunderts, wo Tee ja sozusagen sowas war wie Gold. Ja, also da gab es so ein Handel. China war der einzige Teeproduzent zu dieser Zeit. Und wer mit China handeln durfte, das wurde ganz streng ausgewählt. Also die Chinesen haben das nicht jedem zugelassen, dass man mit ihnen da Handel betreibt. Und diese junge Frau kommt in den Besitz einer Münze, die es ihr erlaubt, in China Handel mit Tee zu treiben. Problem ist bloß, sie ist bitter arm, sie ist wahnsinnig jung, glaube Anfang 20, gerade mal 21, und sie lebt in Ostfriesland, was zu dieser damaligen Zeit mit einer der rückständigsten Provinzen überhaupt in Deutschland war. Also Dampfmaschine oder sowas, davon haben sie sich noch nie was gehört, Eisenbahnen, davor wollten sie sich verwahren. Frauen durften nicht mal alleine auf die Straße gehen oder irgendwie spazieren gehen oder sowas. Also sie konnten nur alleine rausgehen, wenn sie einen Krug oder einen Korb dabei hatten, dass eben klar war, sie machen jetzt gerade Besorgungen oder bringen irgendwo irgendwas hin. Ansonsten durften die eben nicht auf die Straße alleine. Also ganz schlimm. Und diese junge Frau aus diesen bitterarmen Verhältnissen versucht eben jetzt nach London zu kommen und von London dann nach China und dann eben mit China Tee zu kaufen und dann eben diesen Tee nach Europa zu bringen, nach Ostfriesland, um da eben, ja, was zu werden. Und das ist eine richtig coole Idee und es hört sich sehr gut an. Ich habe jetzt die ersten drei Teile gehört, bin sehr angetan, ist sehr schön inszeniert, es hört sich schön flüssig weg. Es hat so einen eigenen Drive. Es gibt zwar eine Erzählerin, was ich ja manchmal nicht so mag, aber hier in dem Fall mag ich es, weil es eine sehr angenehme Stimme ist. Es erzählt sozusagen die alte Frau ihrer Enkelin, wie sie damals als junge Frau dieses Tee-Imperium erschaffen hat. Ja, also tolle Sache und ich bin jetzt ganz gespannt auf die nächsten vier Teile, die ich jetzt noch hören werde und freue mich richtig drauf. Und da werde ich sicher auch wieder mal meinen Wintermantel anziehen, raus in die Kälte gehen, die Kopfhörer aufsetzen und dann spazierend durch den Park schlendern, während ich der Teepalast höre. Also eine unbedingte Empfehlung von mir. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder am 19. Oktober und bis dahin bleibt gesund und kugelrund. Dann beißt euch auch kein Pudelhund.